über morgen. Dein Podcast von Inside Digital.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Übermorgen, eine Spezialfolge. Heute nehmen wir euch mit hinter die Kulissen des TechWriters Summit 2025, einem der spannendsten IT-Events des Jahres in Köln. Eine Mischung aus Konferenz, Festival und Expo. Über 100 Speakerinnen und Speaker sind auf Bühnen unterwegs gewesen. Es ging von Themen von künstlicher Intelligenz bis Cybersecurity, war alles dabei. Es ging um Innovation, Austausch und echte Begegnungen statt trockener PowerPoint-Schlachten. Und mit mir am Mikro ist jetzt heute Kasi, den viele von euch ja schon von unseren Podcast-Nachbarn Kasa Kasi kennen. Der war live vor Ort, hat die Livestreams moderiert und du hast auch Backstage ein paar Stimmen eingefangen und das Ganze einfach für Inside Digital begleitet. Hallo, willkommen Kasi, schön, dass du hier bist.
Hallo, ganz lieben Dank, dass ich hier wieder mitmachen darf.
Kasi, du bist ja Tech-Events gewohnt. Du bist ja häufig auf welchen unterwegs im Jahr. Was hat denn den TechWriters Summit für dich so besonders gemacht? Hattest du so einen persönlichen Moment, wo du gesagt hast, okay, das hier ist ein anderes Level?
Ja, das in Level zu bewerten, ist, glaube ich, immer schwierig. Aber ich glaube, es war so dieser europäische oder teils irgendwie der deutsche Fokus, den ich so wahrgenommen habe. Das war ja nicht so, gerade so Events in Deutschland, da hast du viel Gejammere oder auch, dass man sich so unnötig klein macht, fällt mir so auf, im Gegensatz zu den großen US-Events oder sowas. Und hier war es jetzt tatsächlich so, ja, Blick nach vorne, Ärmel hochkrempeln und das mit dem guten Gefühl, dass man selber richtig was hat, was man so in die Waagschale werfen kann. Das war so ein Spirit tatsächlich, kommt mir nicht oft so vor, dass das in Deutschland irgendwie oder bei deutschen Events so ist. Da ist es immer so ein bisschen dröger, ernster alles. Und ich fand, das hat sich so durch alle Bereiche durchgezogen. Also eben nicht nur die logischerweise motivierten Speaker, sondern irgendwie die ganze Orga-Mannschaft, die da rumgeflitzt ist, die Expo-Stände, die uns informiert haben und auch eben die ganzen Gäste. So dieses ganze, wir haben ja so ein bisschen Festival und wir netzwerken viel. Das hat man tatsächlich so wahrgenommen. Vielleicht aber auch ich ein bisschen durch unsere Festivalbrille.
Wie hast du dich denn da eingefügt und auch zum Beispiel Inside Digital? Wie hat das zusammen funktioniert bei dem TechWriters Event? Vielleicht kannst du da alle Hörenden mal abholen.
Ja, jetzt habe ich es natürlich schon ausgeplaudert eben, ne, mit unserer Festivalbrille. Wir haben das genauso versucht angehen zu wollen, mit dem Wissen, wenn ein Tech-Organisator, wenn der Festival meint er natürlich wieder was anderes, wie wir mit unserem Musik-Festival-Ansatz. Aber wir haben versucht, uns eben so zu präsentieren. Wir haben da irgendwie unseren lustigen Campingbus hingestellt, haben da bequem auf unseren Palettenmöbeln gehockt, bunte Brillen und lustige Hüte und wollten so ein bisschen eben so eine Art Festival-Atmosphäre auch entfachen. Und ich glaube, dass wir auch tatsächlich da direkt so an die Messe angedockt haben damit. War ein schönes Event mit einem tollen Außenbereich. Wir hatten natürlich auch Glück mit dem Wetter irgendwie. Das war tatsächlich doch, wenn Tech-Festival, wenn man sich das so oft auf den Zettel schreibt, wir wollen das irgendwie so festivalmäßig machen, dann muss das genauso aussehen. Und ich glaube, wir haben uns irgendwie mit Inside Digital passend dazu präsentiert.
Die Stimmung war auch wirklich gut. Ich habe ja den Livestream auch verfolgt. Und aus dem gibt es auch gleich noch ein paar Highlights, die wir euch hier präsentieren und über die wir auch diskutieren wollen. Aber erzähl mal, welche Themen standen denn auf dem TechWriters für dich im Mittelpunkt?
Ja, dazu muss man sagen, dass für mich natürlich oder für uns bei Inside Digital, dass da andere Sachen im Mittelpunkt stehen als das, wofür das Event eigentlich angelegt ist. Das war eine B2B-Geschichte, die richten sich an die Wirtschaft. Deswegen wollten die natürlich auch IT-Entscheider da haben. Wenn es dann darum geht, wie manage ich denn meine Cloud im Unternehmen, war das nur so mittelspannend für mich. Aber tatsächlich, so dieser ganze Bereich von digitale Souveränität über wie stelle ich mich denn auf? Was mache ich in Sachen Datensicherheit und natürlich künstliche Intelligenz? Egal in welchem Vortrag oder an welchem Stand, dem konntest du nicht entkommen. Das waren so die Themenschwerpunkte.
Gab es da irgendwas, was dich überrascht hat von der Bühne? Irgendwie neue Themen, Trends, Ideen?
Nee, ich würde jetzt nicht sagen überrascht. Man war halt irgendwie drauf eingerichtet, was da kommen wird, was wir zu erwarten haben, was ich anfangs schon gesagt habe, so dieser Spirit, dieses, ja, wir sind uns, glaube ich, manchmal dessen nicht so ganz bewusst, was wir was wir auf der Pfanne haben, eben auch in Deutschland oder eben in Europa. Und dieses Selbstbewusstsein, mit dem das da rausgehauen wurde, das hatte schon irgendwie eine Wucht, die ich nicht so kommen sehen tatsächlich. Weißt du, du bist so ja. Hier kann ich ja aus dem Nähkästchen plaudern im Podcast, ne? Man geht da so hin und denkt irgendwie, ja, jetzt kommen wir die ganzen Business-Affen und erzählen dir irgendwas, was du sowieso schon weißt, so, weißt du? Aber tatsächlich, doch, das war nochmal ein anderes Level, was das angeht. Hab mich da sehr wohl gefühlt.
Ein paar von diesen Leuten, von denen du da erzählst, stellen wir ja auch noch gleich vor. Aber wer ist dir denn da zum Beispiel im Gedächtnis geblieben? Du hast ja mit so vielen verschiedenen Leuten gesprochen. Eben, du hast schon gesagt, irgendwie zum Beispiel KI-Pioniere sind unterwegs gewesen, Startup-Gründer aus Deutschland. Wer blieb dir denn so im Gedächtnis?
Waren tatsächlich mehrere, auch weil das so, weil es eben wirklich so breit aufgestellt war. Natürlich Leute, die da sind und die das sagen, was sie sagen müssen, weil das ihr Job ist nun mal. Wenn man eben zum Beispiel an den Ständen gefragt hat oder so. Ich habe mit einem kleinen Roboterhund Zeit verbracht. Das war sehr schön. Aber ich glaube so am beeindruckendsten tatsächlich war eine Speakerin, die da war. Frau, jetzt muss ich mich konzentrieren, das richtig zu sagen. Frau Professor Dr. Feiyu Zhu. Und die ist wirklich irgendwie im Bereich künstliche Intelligenz ein sehr großer Name. Hat damals bei Lenovo war sie Vizepräsidentin, hat dort die ganze AI-Nummer geleitet, hat die digitale Transformation bei SAP gemanagt, ist jetzt bei, ich glaube, bei ZF im Aufsichtsrat und bei Kearney als KI-Experten in so einer Unternehmensberatung. Und die hat da auch einen super spannenden Vortrag gehalten. Und die hat tatsächlich, nachdem wir freundlich gefragt haben, hat die sich auf den Weg gemacht zu unserem Stand und kam vorbei, war ein unfassbar angenehmer Mensch. Also du merkst direkt irgendwie, ob jetzt jemand, ich muss ja was runterrattern oder ich habe hier einfach auch Bock, weil das mein Thema ist und ich habe auch irgendwie Bock auf die Leute hier gerade und so ein Gefühl hatten wir bei der, unfassbar angenehme Person und du redest nur zwei Sätze mit der und du weißt irgendwie, was die auf der Pfanne hat zu dem Thema, weißt du, wo ich mich dann manchmal mit Fabi so irgendwie, wir arbeiten uns an so Allgemeinplätzen ab oder so, ne, und dieses bisschen Einsteigerwissen, was man sich so draufpackt und dann siehst du irgendwie, puh, die ist auf einem ganz anderen Planeten eigentlich unterwegs, aber eben unfassbar liebenswert dabei.
Ja, und genau solche Gespräche hast du ja häufiger geführt auf dem Tech Riders und wir haben ein paar Zitate rausgesucht und das erste fängt natürlich, wie soll es anders sein, zum Thema künstliche Intelligenz habe ich was rausgesucht. Es geht um die Auswirkungen auf Arbeit und Gesellschaft und da hast du ein interessantes Gespräch geführt, da habe ich zugehört und dachte mir, spannend. Da ging es nämlich einmal darum, wie verändert künstliche Intelligenz eben oder wie ist unsere Verantwortung auch mit künstlicher Intelligenz, was zum Beispiel auch Medizin angeht, Gesundheit angeht und wer bekommt Zugriff oder ist es für alle da? Und da gab es ein Zitat von Lisa Nöth, die ist Head of Partner Alliances bei den Cloud Pilots und sie hat erzählt von, zum Beispiel hat es einem Beispiel verdeutlicht und hat gesagt, es gibt ja zum Beispiel das Muttermal-Screening und da gibt es dann eine KI, die erkennen kann, ob ein Muttermal gefährlich ist oder nicht und dann hat sie Folgendes gesagt.
Und dann muss aber die Gesellschaft entscheiden und auch die Politik entscheiden, was man damit macht. Macht man so eine Technologie dann für alle Menschen verfügbar? Wird es dann zu einer Kassenleistung und bekommen das dann alle Arztpraxen in Gegenden, wo es eben zu wenig Fachärzte gibt? Oder wird es dann eine Leistung, die man sich nur privat leisten kann, wenn man sie irgendwie einkauft?
Kasi, wie hast du diese Diskussion erlebt? Also wo siehst oder hast du da, was hat das bei dir angestoßen, wer eigentlich von KI profitiert und wer nicht? Das ist ja wirklich auch ein großes Thema, das sie gerade mal in einem kleinen Beispiel riesengroß aufgemacht hat.
Ja, erstmal vorweg vielleicht dazu, wie ich's erlebt habe. Nicht falsch verstehen, ich fand alle Interviews wirklich, wirklich toll, aber ich hatte so das Gefühl, dass die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, ein bisschen woanders hinzielen als die Männer. Bei den Männern war es dann oft sehr, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen nerdiger in der Richtung von wegen, wie machen wir, dass das hier alles skaliert? Wie kriegen wir das denn hier groß oder wie kriegen wir dann euer Unternehmen mitgenommen? Und ich glaube, die Frauen haben es immer so ein bisschen globaler direkt gesehen, ne? Und da ging es dann um diesen Fokus dann halt irgendwie Digital Divide, Spaltung der Gesellschaft. Was passiert denn da? Und deswegen, das erkläre ich jetzt deswegen dazu, weil sie ja da mit ihrem Beispiel dann auch angedockt hat. Gleichzeitig habe ich im Kopf nämlich noch, dass ich neulich erst, ist jetzt ein bisschen was her, aber die neue Staffel Black Mirror hat eine Folge, die da perfekt dazu passt. Eine Frau, die eigentlich mit ihrer Krankheit gestorben wäre, aber dann gibt's ja diese sagenumwobene neue Technologie, mit der hält man sie dann am Leben und hinterher dann, ja, das ist natürlich super, wir freuen uns riesig, dass sie jetzt hier noch leben. Das kostet allerdings jetzt jeden Monat so und so viel. Das ist immer Black Mirror noch ein bisschen weiter gedacht, aber da, wo Lisa war an dem Punkt, da merkt man ja irgendwie, wir sind da wirklich, wir müssen uns jetzt hier Gedanken machen. Wir haben hier, wir kriegen ja eine ganz mächtige Waffe an die Hand mit der künstlichen Intelligenz, die unfassbare Probleme lösen kann, wo wir nicht gedacht hätten vor ein paar Jahren, dass wir da hinkommen. Und jetzt müssen wir aber aufpassen, dass da nicht irgendeiner die Tür zuschlägt und sagt, ja, wenn ihr richtig was auf den Tisch legt, dann werdet ihr alle unfassbar gesund sein. So, weißt du?
Ja, ja.
Was ist, wenn morgen irgendwie jeder von der Technologie ja 150 Jahre alt werden kann und dann merken aber von 8 Milliarden auf dem Planeten, 7,9 Milliarden, das kann ich mir nie leisten. Also ich möchte nicht wissen, was das dann mit der Gesellschaft macht. Also cool, wenn Lisa das heute schon eben so mitdenkt.
Vor allen Dingen hast du dann, oder das ist die nächste Frage, die sich dann, glaube ich, alle stellen, ja, aber was machen wir denn dann? Wer entscheidet das oder wie entscheiden wir das? Wer trägt da die, wie tragen wir diese Verantwortung und wie können wir das lösen? Und das hast du dann auch gefragt. Und ich glaube, das ist diese große Frage, wenn da jemand die Antwort hätte. Aber Lisa hatte einen spannenden Ansatz und sie hat dazu dann Folgendes gesagt.
So eine kleine, ich möchte nicht sagen Erpressung, aber so im Lichte der Öffentlichkeit mit positiven Beispielen, die Gesellschaft und die Politik auch so ein bisschen dazu zu nötigen, dass man mal zuhört und in diese Richtung gehen. Ich glaube, das ist eine gute Strategie auch für uns als Einzelpersonen, um zu sagen, es gibt hier positive Beispiele, damit wir da einen gewissen Druck auch ausüben können, um das Ganze positiv zu beeinflussen.
Wie kam das bei den Teilnehmenden so an? Also hast du da Diskussionen drüber geführt? Hast du dich mit Lisa danach nochmal irgendwie näher unterhalten? Oder wie siehst du das eigentlich persönlich? Also gerade bei Übermorgen, ne, haben wir ja auch diesen positiven Blick ja nach vorne und sie forciert das jetzt auch nochmal so.
Ja, tatsächlich irgendwie. Man kennt das, wenn man gerade so in die USA guckt, dieses Negativbeispiel, flood the zone with shit. Also einfach hau immer alles raus, was du hast irgendwie. Eine Nachricht schlimmer als die andere. Und dann hast du einfach so viel Zeug, das dir um die Ohren fliegt, dass du dich auf vielleicht die schlimmste Nachricht, die man so heimlich so durchstößt, dass du die gar nicht mehr mitbekommst. Und das ist so dieser Gegenentwurf, irgendwie so flood the zone with candy oder so in der Art. Weißt du, einfach lass mal die ganzen guten Dinger raushauen, weil es genug davon gibt, von diesen guten Dingern. Wir können so viel erzählen, was wir ja in eurem und auch in unserem Podcast bei der Casa Casi besprechen oft, was es für Möglichkeiten gibt. Wir sind da immer so im Spannungsfeld zwischen, ja, ist ein bisschen creepy, ist aber auch schon ganz schön geil. Und ich glaube, irgendwie wir stürzen uns zu sehr auf den creepy Teil und unterschlagen immer so ein bisschen, wie gut es tatsächlich ist.
Wie war das auf dem Tech Riders? War das da anders oder war das da so eine Balance oder was war da dein Eindruck?
Also da hatte ich ein durchwegs positives Gefühl. Manchmal auch ein bisschen, dass ich dachte irgendwie, okay, vielleicht tragen wir jetzt hier zu dick auf oder so. Vielleicht sind wir noch nicht ganz da, aber Ich glaube, der Spirit allein, das zählt ja schon. Ne? Dieses, wir wollen das jetzt hier auch mal machen. Wir können uns hier auf ein paar Dinge berufen, von denen wir wissen, dass die funktionieren. Und ich glaube, wir sind so breit, wie wir denken, dass wir irgendwie mit unseren Medien aufgestellt sind. Trotzdem werden einfach ganz viele Themen unterschlagen. Wir sind so viel oder in so vielen Bereichen Marktführer. Und das schnupperst du dann bei so einem Event wieder rein, wo dir dann Leute erstmal erklären, ja, aber das und das und das lässt uns glauben, dass wir zum Beispiel bei der Physical AI, also alles, was mit Robotern zu tun hat, dass wir da weder abgehängt sind, noch Gefahr laufen, großartig abgehängt zu werden. Also wenn da jemand sagt, ja, natürlich können wir ganz vorne dabei sein, international, dann glaube ich denen das jetzt erstmal.
Da haben wir nämlich auch noch ein interessantes Zitat, da kommen wir gleich noch dazu, zu gerade was ist vielleicht so das Sorgenkind in Deutschland, was diesen Bereich betrifft oder dieses Innovationsfreudige. Aber es gab noch ein zweites Gespräch und zwar mit Leonie Rosberg von Groundbreaker. Die hat nämlich genau das, was du eben auch schon erzählt hast. Das große Thema Digital Divide ist ja auch nochmal ein bisschen anders angegangen, beziehungsweise ist es angegangen. Hier geht es jetzt so ein bisschen um den geografischen Kontext. Also bei ihr geht es dann um die Gefahr, dass der globale Süden zum Beispiel dann nur ein Konsument bleibt und keine aktive Rolle in diesem Zeitalter der künstlichen Intelligenz bekommt. Und sie hat dazu Folgendes gesagt.
Wenn wir KI gerechter gedenken wollen, wenn wir KI auch gerechter gestalten wollen, dann müssen wir einfach in lokale Talente investieren, lokale Talente ausbilden, junge Software-Engineering-Entwicklerinnen ausbilden, die KI eben für ihre eigenen Realitäten bauen und nicht für Realitäten, die ganz fernab von dem sind, was sie eigentlich täglich erleben. Und dafür braucht es offene Datensätze, es braucht Rechenressourcen, es braucht globale Partnerschaften, die auf Augenhöhe sind.
Und Leonie hat dann auch nochmal ergänzt.
Ich glaube, es ist schwieriger, funktionierende Systeme zu ändern. Das wird einfach wahnsinnig viel Zeit kosten. Also bis sich die deutsche Bürokratie anpasst, bis sich der Gesundheitssektor AI oder KI anpasst. Ich glaube, das wird lange dauern. Aber dadurch, dass du diese ganzen Systeme oft einfach noch gar nicht hast im globalen Süden, deswegen glaube ich, dass du da schon eine wahnsinnige Chance hast. Und ich glaube, da gibt es jetzt schon so coole Lösungsvorschläge und Ansätze, ganz coole Startups, die eben versuchen, im Aquitech-Bereich, Digital Health, Fintech, da einfach wirklich wahnsinnig gute Lösungen zu finden. Und wir sehen es ja zum Beispiel am Bitcoin, das hat sich ja krass durchgesetzt in Afrika, weil es eben einfach oft noch keine funktionierenden Finanzstrukturen gab.
Wie siehst du diesen globalen Blick? Du hast ja vorhin schon mal gesagt, die Frauen, mit denen du gesprochen hast, haben eher so ein bisschen den Makroblick gewagt und viele Männer, mit denen du gesprochen hast, eher den Mikroblick vielleicht, nenne ich es jetzt mal. Aber erzähl, was hast du da mitgebracht?
Ich weiß nicht, wenn du es jetzt so zusammenfasst, dann habe ich das Gefühl, auch den Kerls ein bisschen Unrecht zu tun, aber ich glaube schon irgendwie, dass irgendwie Lisa und Leonie, dass sie da so ein bisschen so weiter aufgespannt haben, so den Blick kam mir so vor. Und ich hatte eben schon mal den Begriff des Digital Divide, die haben sich dem Thema ja beide angenommen und machen aber so ganz unterschiedliche Schwerpunkte fest. Einmal geht es eben darum, kann ein Arm dann noch mithalten? Und das kann ja auch innerhalb Deutschlands sein. Aber es ist eben auch wichtig, und das hat Leonie gemacht, global drauf zu gucken. Und ich glaube, wir sind immer noch, ich weiß nicht, ob romantisch da das richtige Wort ist in dem Zusammenhang, das kommt mir irgendwie falsch vor, aber man hat so einen kleinen romantisierten Blick, wenn es darum geht, wie holen wir denn Afrika ab, so dass die auf einem Level sind mit uns. Dann geht's immer so und irgendwie, weiß ich nicht, Spenden sammeln für die armen Kinder, die so weit zum Brunnen gehen müssen, und juhu, jetzt hat wieder irgendwie ein deutsches reiches Unternehmen, hat da so und so viel Brunnen gebaut. Das ist immer so ein bisschen, weiß ich nicht, als, ja, es geht eigentlich darum, dass wir denen helfen, damit die klarkommen. Aber in Wirklichkeit geht's genau darum nicht. Die haben unfassbar brillante Köpfe da vor Ort. Bei der einen oder anderen Stadt fällt dir die Kinnlade runter, wenn du siehst, was die für ein Netz haben im Vergleich zu.
Und in welcher Zeit das aufgebaut wurde, ne?
Ja, ja, da habe ich auch tatsächlich mit Leonie auch drüber sprechen können, dass technisch setzen die ja manchmal einfach eine Stufe aus. Wir haben irgendwie über viele Jahre haben wir uns irgendwie lustige Desktop-Rechner hier hochgezüchtet und hingestellt, an denen wir gearbeitet haben. Und ganz oft ist es eben in afrikanischen Städten so, dass der erste Zugriff aufs Internet, der passiert in der Sekunde, wo sich jemand das erste Mal ein Handy leisten kann. Der hat also vorher überhaupt nichts und auf einmal hat der mit einem sehr günstigen Handy hat er die ganze Welt in Händen. Und das und da dockt jetzt irgendwie KI nochmal oben drauf an. Und den Groundbreakers, mit ihren Groundbreaker Talents geht es darum, dass sie halt genau diese Talente da bündeln. Eben auch dieses Mut zu sprechen, ausbilden, Leuten erzählen, hier kommt ihr zusammen, hier könnt ihr große Dinge aufbauen. Dass also Afrika eben tatsächlich auf Augenhöhe ist mit uns und wir nicht wieder Gefahr laufen, dass da so eine neue Art, so ein Neokolonialismus entsteht oder sowas.
Ja, ich fand das ein ganz spannendes Beispiel, weil das sind so Diskussionen, die man im Bereich künstliche Intelligenz, wenn wir hier Artikel lesen oder Diskussionen führen, der nicht so häufig im Blickfeld drin ist.
Mal noch zu Leonie kurz, weil das dich persönlich betrifft. Ich war mit der schon so sicher, dass wir das noch ausführlich weiter besprechen müssen, dass ich dich jetzt leider live hier dazu verdonnern muss, mit Leonie ein Gespräch zu führen in irgendeiner zukünftigen Folge.
Ja.
Was du daraus machst, überrascht mich. Ich weiß ja, wie du so Dinge aufbereitest und ob wir dann über Frauen in diesem ganzen Tech-Metier reden, ob wir uns konkret auf diese Afrika-Nummer stürzen. Ich freue mich so oder so jetzt schon drauf.
Mindestens beides.
Doch, ja. Mach einfach eine schöne Serie raus. Also ich fand das sehr, sehr spannend irgendwie, dass man aus verschiedenen Bereichen oder in verschiedenen Themenfeldern auf diesen digitalen Graben guckt. Aber ansonsten war es, glaube ich, das, was man erwarten durfte, zumindest von der thematischen Ausrichtung her. So ein bisschen Roboter, ein bisschen, puh, wir müssen sicher sein und auch, puh, wir dürfen nicht zu verkrampft sein mit unseren Regulierungen und so.
Ja, eine gute Überleitung, und zwar zu Fabian Dörck. Hm. Der ist von Claranet und hat, da ging es so ein bisschen darum, immer wenn es ums Thema KI geht und um wo stehen wir eigentlich in Deutschland, dann heißt es ja meistens, ja, wir sind ja echt abgehängt und alles passiert irgendwo anders in anderen Ländern und wir hängen nur so hinterher. Und deswegen fand ich spannend, dass du vorhin gesagt hast, du bist so positiv rausgekommen, so nach dem Motto, boah, wir schaffen so viel, wir sind ja echt eigentlich gut unterwegs. Und Fabian Dörck, der hat einen kritischen Blick auf Europa geworfen und hat gesagt, wo hier das Sorgenkind ist.
Die Innovationsszene und die Innovationsfreudigkeit in Europa ist ein Stück weit eigentlich unser Sorgenkind. Das heißt, die Fähigkeit, aus universitären Kontexten heraus Ausgründungen zu machen, generell Venture Capital zu bekommen, das heißt Investitionsrunden zu bekommen, ist einfach in Amerika sehr viel einfacher, weswegen es auch deutsche Forscher und Akademiker nach Amerika zieht, nach wie vor, auch trotz dieser Spannung, die wir gerade haben.
Und Fabian hatte dann auch direkt noch eine Lösung dabei, oder beziehungsweise er will dann hier ansetzen.
Forschung, Akademia funktioniert über Netzwerkeffekte. Talente ziehen Talente an. Das heißt, da müssen wir Akzente setzen, vielleicht jetzt auch gerade in diesen spannungsreichen Zeichen, dass wir unsere Universitäten als Standorte attraktiver machen. Und dann eben auch den Weg in die Gründung, Risikokapital anzuziehen und die Leute, die Ideen haben, nicht nur Steine in den Weg zu legen, sondern Anreize zu geben, das auch tatsächlich wirtschaftlich erfolgreich zu machen.
Kasi, teilst du seine Einschätzung?
In weiten Teilen schon. Hm? Ich glaube, unser Problem ist, da war ich jetzt mit der letzten Antwort, ich habe irgendwie so Quasselwasser gesoffen heute, ich glaube, daran liegt's. Mit der letzten Antwort war ich schon so weit eigentlich, dass wir uns immer so klein machen mit Hut tatsächlich. Und das ist unangebracht. Und manchmal, gerade bei solchen Events, habe ich dann das Gefühl, dann redest du mit so Dampfplauderern, die einfach sagen, nein, in Wirklichkeit ist alles sensationell und super, was aber auch nicht richtig ist. Also, das, was mich
so... Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
Ja, tatsächlich. Also das, was mich wirklich so optimistisch jetzt stimmt im Nachhinein nach dem Event, ist, dass man mit einem positiven Gefühl rausgeht, obwohl kritische Stimmen zu hören waren. Jemand wie Fabian, der spricht das nämlich dann auch konkret an, der sagt, hier und da tun wir uns schwer, aber halt eben nicht mit einem verzweifelten Unterton, sondern, ja, ist nicht super, aber wir wissen, wo wir lang müssen. Und Ich glaube, wenn ich mich recht an das Interview erinnere, da habe ich dann irgendwie auch so meine Momente gehabt, wo, ja, aber wie kommen wir denn da hin tatsächlich? Weil es eben schwierig ist, dem Talent zu sagen, irgendwie, ich muss in Silicon Valley. Oder vielleicht sogar noch einen krasseren Schritt. Vielleicht muss ich nach Indien oder nach Fernost. Vielleicht muss ich nach Afrika, was auch immer. Denen dann zu sagen, bleibt doch erstmal hier einfach. Also wir müssen irgendwie, und das ist eben nicht der eine Schritt, den man machen kann, da müssen irgendwie einfach viele Parameter sich verändern. Da müssen einige Dinge passieren, dass das funktioniert.
Ja.
Und es ist haarig, das jetzt alles machen zu müssen und das am besten auch jetzt noch alles schnell machen zu müssen. Aber nichtsdestotrotz ist dieser Weg erkennbar. Wir dürfen nicht überregulieren. Wir müssen da vielleicht so ein bisschen mal von der Hand bremsen. Wir müssen die so ein bisschen losmachen vielleicht mal.
Ist das das, warum es uns so schwerfällt, weil wir so ein bisschen mit angezogener Handbremse fahren?
Ich glaube, der Deutsche ist so. Also, weißt du, dieses Verallgemeinern ist natürlich Unfug, ne, weil 80 Millionen Menschen einfach nicht alle gleich sind. Aber ich glaube schon, dass wir da so ein bisschen in den Gen mittragen irgendwie. Wir sind aus einer sehr schweren Situation im letzten Jahrhundert irgendwann dann wieder sehr wohlwollend von der Weltgemeinschaft aufgenommen worden. Aber so wie früher irgendwie, ich kann mich dran erinnern an Zeiten, nein, wir ziehen hier in keinen Krieg. Wenn wir mal mitmachen, dann wir haben ja ein paar Sanitäter, die wir hinschicken oder so. So, weißt du, dass wir da jetzt wirklich so eine Rolle wieder spielen, auch in der Weltpolitik. Das hat eine Weile gebraucht, bis wir da hingekommen sind. Und ich glaube, irgendwie so sind wir in vielen Bereichen und das hat sich einfach so eingebrannt über Jahrzehnte. Lass mal lieber ein bisschen vorsichtig gucken, bevor hier was aus dem Ruder läuft. Und ich glaube, wenn wir da eine Mitte finden, dass man eben diese Handbremse so ein bisschen löst, ein bisschen mehr riskiert und dann auch hin und wieder einfach sagt, ja, jetzt sind wir hier aufs Maul geflogen, aber dann wissen wir, da geht's nicht weiter, jetzt rennen wir da lang. Dass ein bisschen mehr wagen, wie es andere Länder eben auch wagen, wenn wir da eine Mitte finden, ich glaube, dann kann hier wirklich was Tolles passieren. Wir haben uns da eben so reingeritten, ne, in dieses Jammertal so ein bisschen. Und ich glaube einfach, bei so vielen Dingen, die sich gerade verändern, wenn wir da vorne dabei sind und als Erster vielleicht diese Leitplanken mitdenken, also jetzt.
Das mitbestimmen, ne, wie bei Lisa ganz zu Beginn, ne, diese Verantwortung zu übernehmen, da so, ja, wie du sagst, so Leitplanken zu setzen.
Auch so das,
ne?
Was die EU macht, irgendwie mit Digital Markets Act und AI Act und so. Also da eine Mitte finden. Wenn dann die Welt irgendwann versteht, puh, wir können das nicht einfach alles komplett wild wuchern lassen, wir müssen ein bisschen aufpassen, dann ist Deutschland und dann sind irgendwie die europäischen Länder vorne mit dabei, weil die von Anfang an das mitgedacht haben. Wir dürfen es halt nur nicht zu verkopft machen.
Ja, ist schön, dass du mit diesem positiven Gefühl dann rausgekommen bist, weil auf dem Summit gibt's ja nicht nur Vorträge, sondern da steht ja gerade dieser Community-Gedanke und dieser Vernetzungsgedanke war ja auch ganz weit vorne. Hast du denn das Gefühl, dass sich dort jetzt wirklich so ein Netzwerk gebildet hat, das jetzt auch noch darüber hinaus wirkt? Also ich meine, Leonie kommt da jetzt ja hoffentlich demnächst in den Übermorgen-Podcast. Das ist ja schon mal das Erste, was sich mitergeben hat. Aber dass dieses positive Gefühl so ein bisschen auch nach außen getragen wird oder noch mehr, dass wir uns noch ein bisschen mehr feiern? Ist das die Idee?
Gute Frage tatsächlich. Also persönlich bin ich natürlich top motiviert da rausgekommen, weil jetzt irgendwie, was ich dir jetzt schon gesagt habe, die Menschen, mit denen man gesprochen hat, ich mache mir noch leise Hoffnung, irgendwie, dass wir die, Frau Dr. Chu, dass wir die auch noch in Podcast reinquatschen. Toi, toi, toi.
Ja.
Und ich denke tatsächlich, also was man so wahrgenommen hat, diesen Spirit, da reden wirklich viele Menschen miteinander, ohne übertriebene Hürden oder so. Und ich glaube, das brauchen wir auch irgendwie. Wir brauchen eben nicht nur ein paar Speaker, die klug daherreden und ein paar IT-Entscheider, sondern wir brauchen genau das, was eben auch noch alles da vor Ort gewesen ist. Diese jungen Start-up-Menschen einfach, die sagen, ja, ich verstehe hier diese KI-Idee und wundere mich, warum gibt's in dem oder in dem Bereich nicht schon längst irgendwie was. Und die versuchen dann einfach irgendwie als sehr junge Menschen Dinge anzustoßen. Genau solche Leute brauchen wir. Es braucht Leute wie uns, die sich da hinstellen und die dann auch berichten und versuchen, so dieses sehr auf Enterprise und Business beschränkte Format eben dann so runterzubrechen auf Konsumenten. Also wenn jeder sich ein bisschen Mühe gibt, der da gewesen ist, und ich glaube, die haben alle Bock gehabt auch, und jeder erzählt dann einfach wieder so zwei, drei Leuten, jetzt ist ja nicht alles so kacke hier. Wir machen hier schon echt eine ganze Menge gutes Zeug. Und wenn jeder, der von da nach Hause kommt, irgendwie einfach noch so ein, zwei Leute anzündet, dann braucht man einfach nur eine Handvoll von solchen Events, ein paar Leute, die es gut erzählen können. Und dann kann sich auch mal wieder was in eine bessere Richtung hier entwickeln.
Na, wir hoffen, dass wir mit dem Podcast auf jeden Fall diesen Spirit schon mal ein bisschen rausgetragen haben. Ich freue mich auf die nächsten Gesprächspartnerinnen, die dann hier bald im Podcast mitzuhören sein werden. Dankeschön, Kasi, dafür schon mal.
Gerne,
das Netzwerk
gerne.
Funktioniert. Zum Abschluss habe ich ja wie immer noch meine absolute Lieblingsfrage. Denn nach einem intensiven Tech-Summit-Tag frage ich dich natürlich, Kasi, worauf freust du dich dann morgen? Hochmotiviert.
Hochmotiviert. Ja, ich glaube tatsächlich auf ein mutigeres Deutschland, ein mutiges Europa, wo man sich eben nicht so auf Schwächen fokussiert, sondern irgendwie das erkennt, dass wir so ein schlafender Riese sind eigentlich, den man nur so ein bisschen so wachküssen muss, weißt du? Und ja, das mit dem Wachküssen, wenn das passiert, wenn dieser schlafende Riese, wenn der aufwacht und auch der Rest der Welt dann wieder sieht, einschließlich uns allen, puh, wir sind ehrlich gesagt, sind wir so stark, dass wir vor Kraft kaum gehen können. Das ist der Moment, auf den ich mich freue, glaube ich.
Dankeschön, Kasi, für die spannenden Einblicke und auch für deine Beobachtung direkt vom TechWriters Summit 2025.
Gerne, gerne.
Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, wenn Kasi euch angezündet hat, wie er das so schön formuliert hat, dann schaut doch mal in unsere Shownotes. Da findet ihr Links zu Impressionen, zu Talks, zu Recaps vom Summit. Und ganz wichtig natürlich auch, abonniert den Podcast, aktiviert die Glocke, denn wir hören uns natürlich wieder Donnerstag in 2 Wochen. Dann schauen wir wieder gemeinsam nach vorne, nach übermorgen. Und bis dahin, freu dich auf morgen.